Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und dieses Mal ist das erste Mal, wo wir unter unserem neuen Namen Radio Evolve auch unser Schwestermagazin, das Magazin Evolve, das nächste Woche unsere Abonnenten erreichen wird, neu vorzustellen, das heißt, die neue Ausgabe zu diskutieren und Ihnen zu erzählen, was das Thema dieser Ausgabe ist und warum wir denken, dass dieses Thema eine sehr spannende Nachforschung zum Thema Bewusstsein und Kultur ist. Wir haben die Ausgabe genannt Führung neu denken, eine Kultur jenseits von Kontrolle und Konsens, also es geht um Leadership und um Leadership-Kultur. Neben mir sitzt Nadja Osman. Hallo Nadja.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Nadja ist neben dem, dass du als Wirtschaftsjournalistin und als Anthropologin auch hier eigene Forschungsarbeiten im Hintergrund hast, eben auch Redakteurin beim Magazin Evolve. Und wir haben jetzt die letzten 3 Monate zu diesem Thema Leadership und Führungskultur einfach versucht, spannende Menschen und spannende Themen rauszufinden, um zu sehen, was passiert denn hier Neues. Und da du hier jemand bist, der, ich sag mal, die Szene kennt, wenn ich das so sagen darf, ist irgendwas Neues, das sich hier gerade entwickelt im Thema Leadership, im Thema Führungskultur? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen? Was ist dein Eindruck und was ist dein Erfahrungsprozess, mit 3 Monaten an diesem Magazin zu arbeiten?
Also für mich war eigentlich der zentrale Erfahrungsprozess schon am Beginn, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, zu sehen, dass ich zwar viel über Leadership weiß und so ein Gespür dafür habe, was in der Welt gerade möglich scheint, aber dass eigentlich die große Herausforderung darin liegt zu sehen, das, was schon möglich ist, kann auch Teil des Problems sein. Weil ich glaube, das, was wir in unserer redaktionellen Exploration versucht haben und was das Heft dann hoffentlich auch widerspiegelt, ist, dass wir uns an den möglicherweise nächsten Wende- und Entwicklungspunkt herantasten. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel Grundlegendes getan in der Wirtschaft, in der Welt- und Selbstauffassung. Aber die Entwicklung bis zum heutigen Tage erreichen auch so einen Punkt, wo es vielleicht darum geht, dass wir jetzt eben nicht nur noch über Systeme und Strukturen sprechen, sondern dahin kommen zu erkennen, dass es jetzt auch um unser Menschsein auf eine viel grundsätzlichere Art, gehen wird, als das bisher in breiterer, Weise gedacht wurde. Und ich glaube, das versuchen wir mit dem Magazin und ich denke, da können wir heute auch einiges weiter explorieren zusammen.
Wir haben ja, wie wir diese Nummer angegangen sind, versucht, eine Klippe zu umschiffen. Und ich denke, es ist uns gelungen. Die Leser werden sagen, ob es uns wirklich gelungen ist. Wir wollten das Thema Leadership nicht auf eine Weise aufrollen, dass es als Wirtschaftsthema rüberkommt. Weil Leadership, um dieses neudeutsche Wort zu verwenden, Führungskultur ist zwar auch ein gängiger Begriff, aber Führung und Führer geht schon gar nicht. Leadership, Führungskultur wird oft in Bezug auf Wirtschaft sehr stark diskutiert, aber eigentlich ist Leadership unser ganzes Leben umgreifendes Thema. Das heißt,
Absolut. Man kann anfangen bei der banalen Alltagsphrase, ich führe ein Leben. Das ist für uns alle, glaube ich, ein geläufiger Spruch, aber wir denken selten darüber nach, was ich führe ein Leben wirklich bedeutet. Und mit Blick auf die Welt und mit Blick auf die Tatsache, dass ja viele von uns in professionellen Arbeitskontexten ihr Leben zum großen Teil verbringen, hat man sich über die Jahrzehnte daran gewöhnt, Führung als etwas Veräußerlichtes zu sehen, wenn man nicht gerade selber formell die Rolle einer Führungskraft hat. Und diese alten Rollenvorstellungen, dass es Menschen gibt, die führen und andere, die folgen, die haben über viele Jahrzehnte das, was wir heute Wirtschaft nennen, überhaupt erst funktionsfähig gemacht. Aber heute sind wir dann an dem Punkt, wo wir zum einen uns als Menschen so weit entwickelt haben, dass wir vielleicht innerlich merken, wir wollen nicht nur geführt werden, weil ja mit dem Begriff Führung auch immer so eine Vorstellung verbunden ist, da gibt es manche Leute, die haben das Sagen und andere, die haben nicht das Sagen. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt in unserem Menschsein, dass sich das fast schon wieder natürlich anfühlt, weil wir alle auch spüren, dass wir eigentlich alle sehr viel zu sagen und beizutragen haben. Das ist so vielleicht die Innenseite von Führung. Und auf der äußeren Perspektive merkt man auch, dass selbst die Menschen, die es bisher gewohnt waren zu führen und formal Führungsrollen haben im Beruf, dass die gleichzeitig immer hilfloser werden, weil sie auch merken, dass man mit einer Rolle nicht führen kann und dass die Idee von Führung an sich vielleicht an Grenzen stößt. Mhm. Also diese Vorstellung, man kann Prozesse anleiten, bestimmen, das scheint alles gerade ins Wanken zu geraten.
Lass mich dich mal so fragen, als jemanden, der einfach auch die Literatur gut kennt, was denkst du, ist denn mittlerweile so in den letzten 20, 30 Jahren eigentlich Standard dessen, was man weiß, wie man über Führung nachdenken soll? Was würdest du sagen, ist bei den Menschen, die die Literatur lesen und die sich auskennen und die fragen, heute Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts, wir leben nicht mehr in alten patriarchalen Zeiten, wir haben auch unsere Erfahrungen mit der Postmoderne gemacht und mit der antihierarchischen Bewegung. Wir haben Erfahrungen über Systemtheorie, wir Erfahrungen über die ganzen Therapiekultur. Das hat alles ja die Frage, wie Führung, wie Verantwortung sich gestaltet, beeinflusst. Was ist denn jetzt so der Stand der Dinge eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren gewesen, wenn man darüber nachdenkt?
Also ich glaube, zwei Punkte, die bei dir eben in der Frage schon angeklungen sind, sind da sehr zentral, nämlich die menschlich-emotionale Seite und die Fähigkeit, die Welt auch als System sehen zu können. Weil der Begriff Leadership versteht sich selber auch als Abgrenzung von einem alten Führungsverständnis, das eigentlich Menschen in Unternehmen als Maschine verstanden hat. Rädchen, die wie in einem Getriebe zusammenarbeiten. Und seit den 60er Jahren hat man angefangen zu sehen, so sind Menschen eigentlich gar nicht, beziehungsweise Menschen fangen an, sich zu entwickeln und ihrer Menschlichkeit gesehen zu wollen. Und deswegen hat auch unter dem Label Leadership jetzt in der Businesswelt das Thema Soft Skills über Jahrzehnte erstmal eine Entwicklung nehmen müssen. Und das ist uns heute, gerade Menschen, die sehr postmodern schon aufgewachsen sind, hört sich das vielleicht anachronistisch an oder wie ein alter Hut zu sagen, ja, Emotionen, Mitarbeitermotivation, sich überhaupt wirklich als Menschen zu begegnen in der Arbeitswelt, das muss doch State of the Art sein. Aber auf eine gewisse Weise ist das immer noch nicht, sondern wir lernen in der Arbeitswelt immer noch daran, wie funktioniert das, uns da menschlich zu begegnen. Und ich denke mal gerade Studien über Stress, Burnout und auch Mobbing zum Beispiel zeigen auch auf eine sehr traurige Weise, dass Menschlichkeit in der Führungswelt noch lange nicht erfüllt ist. Und der zweite Punkt ist wirklich das systemische Denken, zu merken, okay, ein Unternehmen kann ein System sein, aber dieses kleine System Unternehmen ist immer auch nicht nur Teil der Welt, sondern eigentlich die Welt an sich. Also wir fangen an zu merken, die Grenzen werden durchlässiger und wir können die Dinge nicht mehr so überschaubar zurechtbiegen, wie wir sie gerne hätten. Und das bedeutet natürlich jetzt für Führung und auch für unser in der Welt sein als Menschen, dass wir anfangen zu erfahren, wie können wir denn mit dieser Größendimension umgehen? Weil das ist immer so leicht ausgesprochen und in der Beratungsbranche ist ja systemisches Denken. Inzwischen kann man sagen, State of the Art, alle sprechen über Systeme und wenn sich Unternehmen Berater ins Haus holen, dann wird systemisch gearbeitet. Aber was bedeutet das für meine Innenperspektive als Mensch, plötzlich Welt und auch mich selbst systemisch wahrzunehmen? Und ich glaube, das ist jetzt so eine Schwelle, an der wir stehen, wo wir wirklich anfangen, von innen heraus eine neue Dimension zu erkennen. Und das bringt auch Führung in unser aller persönliches Leben.
Natürlich, wenn du jetzt so das Stichwort systemisches Denken sagst und sagst, das ist ein alter Hut. Ich nehme mal an, das ist vielleicht ein alter Hut für Leute, die sich mit dem Thema gut auskennen. Ist vielleicht ganz gut, dem Begriff ein bisschen nachzugehen, weil da schon was drin ist, was auch in der Arbeit an dieser Nummer, an dieser Ausgabe von Evolve, ich sehr spannend fand und auch schon sagen im Vorlauf zu dieser Arbeit, auch mit unserer eigenen Organisationsarbeit, dieses Verständnis von Arbeitszusammenhängen oder Verantwortungszusammenhängen, dass das verschiedene systemische Strukturen haben kann, ist schon etwas, was einfach unser Miteinander und wie wir miteinander Verantwortung übernehmen, Führung übernehmen, eine Führungskultur oder eine Verantwortungskultur entwickeln, sparen sich das näher anzusehen. Ein Gedankenmodell, das für mich hier eine Rolle spielt, einfach weil der Richard Hawkes, der hier auch einer der Denker ist mit seiner Firma Growth River, die auch mit uns zusammenarbeitet, hier ein Gedankenmodell gehabt hat, das mich hier auch in der Vorbereitung dieser Nummer sehr stark beeinflusst hat, indem er das einfach sehr simpel zusammengestellt hat und gesagt hat, typischerweise entwickeln sich Organisationen, also jede Form von, wenn Menschen etwas zusammentun, durch verschiedene Schritte, wie sie systemisch zusammenarbeiten. Und er sagt, normalerweise fängt das an, so mit einem Bündel von irgendwelchen Einzelinitiativen von Menschen, die in irgendeiner Form mal sagen, lass uns mal was machen. Aber im Prinzip ist es eigentlich ja, genau das, ein Bündel von Einzelmenschen, die miteinander was machen, wo es kein Zentrum gibt, kein größeres Ganzes, sondern jeder hat so seine Welt, in der er lebt und man macht halt miteinander und irgendwann kommt das dann auch an die Grenze, dass man auf die Art und Weise in diesem, ich sag mal, System von Einzelakteuren nur in beschränkter Weise Verantwortung übernehmen kann, was sich dann herauskristallisiert, wenn sich so etwas gefunden hat, ist, dass es oft so etwas gibt wie ein Machtzentrum, das anfängt, die anderen zu organisieren. Das heißt, es gibt irgendein Zentrum, das sozusagen den Überblick über diesen Bereich hat. Und das ist jetzt egal, ob das irgendein Verein ist oder eine Firma oder in welcher Form auch immer, eine Organisation, dass es dann ein Machtzentrum gibt, das hier anfängt, einen Überblick zu entwickeln und versucht, ja, zu organisieren. Und das sind auch die klassischen Organisationsmodelle, die heißen dann, glaube ich, schön Top-Down-Organisationen. Das ist halt die klassische, es gibt dann irgendwie jemanden und der weiß, wie es lang geht und es gibt andere, die führen es dann aus. Abgesehen davon, dass es hier viele Fragen gibt, wie wollen wir denn zusammenleben, gibt es auch die Fragestellung, dass das letztendlich auch an seine Grenzen stoßt, weil wenn alles über ein Machtzentrum läuft, das ist auch nicht effektiv.
Absolut. Und an dem Punkt genau wird es auch sehr interessant, weil zum einen leben wir in einer Zeit, wo die bisher nach diesem Prinzip geführt haben, merken, es funktioniert nicht mehr, einfach weil sie es nicht schaffen, alles auf diese Weise zu dirigieren, zu steuern und weil die Systeme einfach Reaktionsfähigkeit verlieren, wenn nicht die Menschen, die diese Systeme formen, auch irgendeine direkte Beziehung miteinander haben und als Ganzes agieren können. Und zum anderen, als Folge unserer Individualisierung, entwickeln auch immer mehr Menschen das Gespür, sie möchten nicht einfach geführt werden, beziehungsweise es stellt sich die Frage, wie legitimiert sich denn Führung? Und das ist eine sehr neue Frage, zu sagen, Führung einem Legitimationszwang überhaupt auszusetzen, weil in alten autoritären Systemen war sowas überhaupt nicht hinterfragbar. Und das Interessante an dieser Konstellation ist, wir haben Führende, die nicht mehr wirklich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Methoden führen können. Und wir haben Geführte, die sich auch auf diese alte Weise nicht mehr führen lassen. Und jetzt stolpern wir damit in diese Frage rein, ja, was braucht das denn dann von uns, um diese Konstellation, die sich totzulaufen scheint, zu verändern? Und da landen wir dann, glaube ich, gleich bei sehr großen Fragen. In Unternehmenskontexten spricht man dann gerne von Teamarbeit und versucht, da ein bisschen mehr Eigenverantwortung, reinzubringen. Aber das Schwierige ist, diese Begriffe, die sind uns alle total einsichtig. Wir haben eine Vorstellung, was Eigenverantwortung ist. Aber wenn es dann wirklich an das Handeln kommt in komplexen Systemen, dann wissen wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig, wie kann sich das denn ausdrücken, unsere Eigenverantwortung. Also wie fühlt sich das an, dass ich nicht nur für mich und das, was ich tue, verantwortlich bin, sondern dass in meiner Beziehung zu etwas Größerem, seien es verschiedene Menschen in einer Abteilung oder auch Menschen, mit denen ich im Privatleben zu tun habe. Wie sieht eine Beziehung der gelebten Verantwortlichkeit aus? Das muss man wirklich erstmal in sich einsacken lassen.
Genau. Und da, glaube ich, hilft es auch, hier über einfache systemische Gedankenmodelle mal zu gehen, um zu verstehen, was ist denn hier eigentlich möglich? Was ist denn eigentlich in dem Sinn Teamarbeit, die du ansprichst? Weil man muss ja sagen, in den meisten Zusammenhängen ist diese klassisch hierarchische Struktur ja nach wie vor einfach die Struktur, die wir kennen. Diese Form von Teamarbeit besteht ja aus zwei Elementen, nämlich dass die hier in einem Arbeitsfeld gemeinsam sind, sich bewusst werden, welchen Platz sie in diesem Feld einnehmen. Also in dieser Organisation, in diesem Zusammenhang, was ist denn mein Platz, was ist denn meine Rolle? Und das zu verstehen, verlangt ja schon eine ziemliche menschliche Reife, weil ich nicht nur sagen, mein Ding hier sehen muss, sondern ich muss mein Ding im Zusammenhang sehen. Das heißt, ich muss zwei Dinge gleichzeitig sehen, das, was ich mache. Und den Zusammenhang, sei es die Firma, sei es der Verein, sei es was auch immer, wo wir gemeinsam was machen, das als Einheit zu verstehen und beides im Zusammenhang zu sehen und dann auch noch all die anderen zu sehen, mit denen ich hier gemeinsam drinnen bin und deren Rollen zu sehen. Und dann zu sehen, wow, das ist eigentlich, also wir gehen ja jetzt hier nur durch ein Gedankenmodell durch. Aber wenn das gelebt wird, ist das eine ziemliche Bewusstseinsherausforderung, klar zu sehen, okay, wir sind hier ein Betrieb, der was machen möchte. Wir haben hier einen gemeinsamen Grund, warum wir zusammen sind. Darum haben wir uns zusammengefunden. Wir haben verschiedene Rollen. Diese Rollen versuchen ein Ganzes zu bilden. Das heißt, ich muss verstehen, was ich hier sein will, was der andere hier sein kann und wie das Ganze ein Ganzes sein kann. Das ist etwas, wenn das wirklich aufgeht, wo wir reden gerade sehr systematisch, ja, aber wo das, wenn das wirklich aufgeht, es eigentlich in was anderes gibt, nämlich diese Organisation. Ich sage es jetzt mal ganz esoterisch, wird sich selbstbewusst. Das ist ein Selbstbewusstsein, in dem alle Teile das Ganze wahrnehmen, sich selber wahrnehmen, die anderen Teile wahrnehmen und das Zusammenspiel all dessen wahrnehmen. Das zu pflegen und als Kultur zu pflegen, erlaubt eine ganz andere Intelligenz, wo es dann, und das ist der große Unterschied zur normalen hierarchischen Struktur nicht mehr den oder die eine braucht, die den Überblick hat, sondern in dem Grade, in dem sich dieses Bewusstsein etablieren kann in einer Organisation, kann die Organisation wirklich auch gemeinsam den kollektiven Raum nützen, um gute Entscheidungen zu fällen.
Absolut. Und diese als Modell betrachtet, so wie du es gerade gemacht hast, hört sich das ja noch vergleichsweise handhabbar oder überschaubar an, wenn man wirklich nur auf der Wortebene und auf der Strukturebene das betrachtet. Aber wenn man jetzt diesen Schritt macht, es wirklich zu versuchen, von innen heraus zu leben, dann ist das so ein radikaler Quantensprung. Weil gerade wenn man weiter von der Arbeitswelt ausgeht und von dem Konstrukt Unternehmen, ein Unternehmen ist ja immer etwas, was schon definiert ist. Sonst gäbe es es als Einheit Unternehmen überhaupt nicht. Aber diese lebendige systemische Perspektive, wenn wir die jetzt mal aus dem Blickwinkel all der Menschen, die sie ausfüllen, mit ihrer Lebendigkeit anschauen, dann hinterfragt die Lebendigkeit dieses Zusammenwirkens den Ausgangspunkt dessen, was das System gebildet hat. Weil dann sind wir nämlich bei einem lebenden Organismus, der sich aus sich selbst heraus permanent verändert. Und daran wird, glaube ich, auch deutlich, warum es für uns im Moment noch recht schwierig ist, diese Dimensionalität überhaupt zu fassen. Man kann sie ansprechen, aber verstehen kann man sie nur, wenn man bis zu einem gewissen Grad einen Sprung ins völlig Ungewisse macht. Und ich glaube auch, dass das ist das besonders Reizvolle im Unternehmenskontext, weil dieser Sprung scheint zumindest in meiner Wahrnehmung möglicher denn je, alleine weil das System immer verzweifelter wird, weil die alten Methoden nicht mehr funktionieren. Weil es ist mit einer radikalen Ungewissheit verbunden zu erkennen, ich kann ein Unternehmen eigentlich nicht steuern. Das wissen wir schon und langsam folgt die Einsicht, dass wir daraus auch weitere Taten folgen lassen müssen. Aber wenn ich jetzt als einzelner Mensch, der in so einem System ist, guck, dann merke ich auch so, Hilfe, was verlangt das von mir in meinem ganz individuellen Menschsein? Ich kann mir vorstellen, wie diese Art der Verbundenheiten, die du gerade beschrieben hast, vielleicht aussehen, aber auf eine gewisse Weise bringt mich das, glaube ich, nicht weiter. Das ist wirklich wie so ein Sprung mit offenen Augen in ein großes Nichts und ein großes sich einlassen.
Ein großes Aha-Erlebnis in der Arbeit für diese Ausgabe vom Evolve Magazin war für mich das Interview mit Frederic Laloux. Wir hatten ja Frederic Laloux auch schon hier als Gast im Radio und der Kontakt mit Frederic Laloux kommt ja auch über dich. Du hast mit ihm schon länger eine Arbeitsbeziehung. Und Frederic Laloux hatte gerade ein Buch geschrieben, Reinventing Organizations, wenn ich das richtig jetzt den englischen Titel habe, das international gerade große Wellen schlägt. Also wenn man eine positive Review in der New York Times bekommt, ist das dann hat man eine Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, wir haben da jemanden im Radio auch gehabt und jetzt im Magazin, der offensichtlich Aufmerksamkeit bekommt. Und der hat auf die Frage, ja, was ist denn diese neue Leadership, etwas gesagt, wo er, wie er es ja auch in seinem Buch macht, wo er unterscheidet zwischen traditionellen Unternehmen und postmodernen Unternehmen und dem, was er eben evolutionäre Unternehmer nennt, und sagt, da ist ein radikaler Shift, was Leadership bedeutet, in evolutionären Unternehmen. Und das heißt, dass es einerseits weniger Verantwortung und andererseits mehr Verantwortung gleichzeitig bedeutet. Und er hat es dann so erklärt, weniger Verantwortung deswegen, weil viel weniger Entscheidungen über den Schreibtisch des sogenannten Bosses, Verantwortlichen, wie auch immer gehen. Also diejenige, die hier einen Arbeitsbereich leitet, bekommt, und er spricht eben nicht theoretisch, sondern er hat ja hier Unternehmen untersucht, wo er denkt und wo er vorstellt, dass die hier wirklich zukunftsfähige Modelle darstellen. Deswegen ist das Buch ja so ein Erfolg, weil er hier nicht nur eine schöne Theorie hinstellt, sondern sich aus Europa und Amerika wirklich große Organisationen angesehen hat und gesagt haben, da gibt es Beispiele von etwas, was ein Zukunftsmodell ist. Und diese Beispiele, die er sagt, diese Führungsverantwortlichen entscheiden weniger. Es geht viel weniger Entscheidungen über ihren Schreibtisch als früher. Aber sie kennen ihre Organisationen, ihre Verantwortungsbereiche so gut, die Abläufe, die Rollen, die Stärken, die Schwächen, dass sie in der Lage sind, und das ist ihre Verantwortung, den kollektiven Kreativprozess so zu halten und so zu fördern, dass die gemeinsamen Entscheidungen in der besten Art und Weise entstehen können. Das heißt, da ist jemand, der jetzt weniger selber Entscheidungen fällt, als diesen Container, diesen Behälter einer gemeinsamen Wirkultur in einem Unternehmen, einer gemeinsamen Arbeitskultur bewusst so gestaltet, dass Kreativität entstehen kann. Und zwar Kreativität nicht im Einzelnen, sondern Kreativität im Miteinander der Leute, die dort arbeiten. Das heißt, wenn bestimmte Situationen umkippen von einer kreativen Reibung in einen destruktiven Konflikt, dass er derjenige ist oder sie diejenige ist, die hier ein Auge drauf haben und hier Maßnahmen ergreifen, dass der kreative Raum offen bleibt. Es ist ein vollkommen anderes Verständnis von Verantwortung übernehmen, weil es nicht mehr darum geht, ich weiß, wo es lang geht, sondern die Verantwortung heißt, ich muss derjenige sein, der hier wirklich dieses Gemeinsame, das wir sind, in seiner Lebendigkeit und seiner Kreativität so tief durchdrungen hat, so tief versteht, dass ich weiß, wie dieses kreative Miteinander, das ja immer aus Strukturen, Menschen, Stärken, Schwächen, Umständen besteht, dass ich das so gestalten kann, dass ein kreatives Optimum herauskommt, und zwar herauskommt in diesem gemeinsamen Kreativraum. Und das war für mich ein tiefes Aha-Erlebnis, weil da habe ich verstanden, aha, da kann man ja wirklich Leadership völlig anders verstehen. Und es hat für mich einfach Sinn gemacht, dass es einerseits weniger Verantwortung ist, aber andererseits radikal mehr.
Und es verändert auch radikal das gesamte Spiel, weil die ursprüngliche Linearität, dass wir einen Ausgangspunkt haben und ein Ziel, das erreicht werden sollten, dadurch in der alten Form überhaupt nicht mehr gegeben ist. Weil dieses Eröffnen von, ja, man kann sagen, Möglichkeitsräumen, was du gerade beschrieben hast, was damit zu einer primären Führungsaufgabe wird, das schafft im Kern auch eine Form von Freiraum, die es ermöglicht, auch das, was vielleicht früher einmal als Zweck eines Unternehmens oder als gemeinsame Zielrichtung definiert war, auch das mit zu hinterfragen. Und da eröffnet sich wirklich so ein Punkt hin in eine neue Dynamik, die auch anfängt, eine Antwort zu sein auf unser Verzweifeln an zunehmender Komplexität. Weil das große Problem von konventioneller Führung ist ja wirklich, dass man Komplexität unter den heutigen Gesichtspunkten nicht im Griff haben kann. Aber in dem Moment, wo ich eine Organisation, ein Unternehmen oder auch nur eine Gruppe von Menschen als wirklich lebendigen und offenen Organismus betrachte, schaffe ich erstmals die Rahmenbedingungen, dass eine natürliche Interaktion mit dem, was in jedem Moment ist, stattfinden kann. Dann verschließen sich Leute nicht mehr damit zu versuchen, irgendwelche Pläne und Zielvorgaben zu erreichen, sondern sie sind bei dem, was gerade ist, im positiven Sinne, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach eine ganz neue Form von Kreativität entwickeln können, weil ihr Blick nicht mehr verengt darauf ist, was sie tun sollen, sondern sie immer auch im Augenwinkel sehen können, was wäre noch möglich. Und das fließt, je besser diese Räume sich öffnen, das fließt immer mehr in das, was die Menschen zum Zusammenarbeiten überhaupt bewegt, ein.
Und das hängt ja auch sehr stark zusammen mit dem, was du in deinem Artikel versucht hast, dir anzusehen und zu beschreiben. Ich würde es mal in meinen Worten das Phänomen der Überkomplexität nennen. Also einfach zu sehen, dass wir auch deswegen herausgefordert sind, Führung neu zu denken, weil Komplexität drastisch zunimmt. Also wenn man jetzt große historische Zeiten hier einfach mal ins Bild nimmt, um das klassisch um es klarer herauszuarbeiten, vor 500 Jahren am Ende des Mittelalters waren Führungsaufgaben einfach mit dem Maß an Information, das man hier verarbeiten musste, so komplex sie gewesen sein mögen, verhältnismäßig überschaubar, gegenüber dem, was jeden, der irgendwie in welchem Lebensbereich Verantwortung übernehmen will, momentan an Informationen an uns hereinprasselt. Die Idee, wie so die klassisch moderne Idee ist, sozusagen die Information kognitiv verarbeitet zu haben, so dass ich on top des Informationsstandes bin und dann die rationale Entscheidung fällen kann, die bricht zusammen. Die bricht anhand des Tsunamis an Informationszusammen, das über uns hereinbricht. Und wir sind herausgefordert, Verantwortung in eine Situation zu nehmen, wo uns die Information erschlägt. Das heißt, wie bin ich verantwortlich in einer Situation, in der es systemisch radikal unmöglicher wird, einen Überblick zu behalten? Wie kann ich in so einer Situation wirklich so verantwortlich sein wie möglich? Es bedeutet hier was ganz anderes und du bist da zu ganz interessanten Schlüssen gekommen.
Ja, ich habe bei dem Artikelthema auch versucht, das wirklich in meiner eigenen Erfahrung mit all den katastrophalen Selbstwahrnehmungen, die man ja in seinem Arbeitsalltag auch macht, in dieser Hilflosigkeit, immer wieder zu versuchen, der Dinge Herr zu werden und zu sehen, es ist eine Unmöglichkeit. Habe ich mich ziemlich reingeworfen und versucht, wirklich an diesen Punkt zu kommen, was macht es denn auch mit dem Ich? Weil unsere normale Reaktion ist, bei allem Wunsch zur Verantwortung uns immer noch selbst als einzelnen Punkt im Ganzen zu sehen und immer wieder Anlauf zu nehmen und zu versuchen, aus unserem Ich heraus etwas zu bewirken. Aber wenn ich das jetzt in Bezug setze zu dem, was wir schon über systemische Wahrnehmung gesagt haben, dann merkt man, wenn man das mal auf sich einwirken lässt, ich kann eigentlich nur, wenn ich auch über meine Getrenntheit vom System hinausgehen kann und anfangen kann, mich als System selbst wahrzunehmen, kann ich nur einen neuen Zugang finden. Ich habe das versucht, auch ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern, weil es gibt zum Beispiel interessante Experimente. Die Alanus-Hochschule bietet in ihrem BWL-Studiengang auch das Thema Kunst an. Einfach weil man gemerkt hat, man braucht ganz gezielt Hilfen, um neue Erfahrungswege überhaupt zu eröffnen. Und Kunst ist so ein Weg. Ziellos, wenn man sich auf Kunst einlässt, dann betritt man eine Dimension, wo auf einmal eine größere Ganzheit wahrnehmbar werden kann. Und es gibt eine Studie aus Schweden, die hat Führungskräfte verglichen, die ein konventionelles Führungstraining gemacht haben und solche, die sich mit Kunstthemen beschäftigt haben. Und verblüffenderweise, das war jetzt gar keine große und langfristige Sache, aber verblüffenderweise, die Führungskräfte, die sich mit diesen künstlerischen Aspekten auseinandergesetzt haben, die haben, ohne dass das von ihnen irgendwie bewusst verlangt worden wäre, einen inneren Öffnungsprozess durchlaufen. Die haben auf einmal eine andere Präsenz in der Welt entwickelt und damit verschiedene Dinge, die konventionellerweise sich als Problem zeigen, umschifft, weil einfach ihre Bezugsfähigkeit weiter geworden ist und über ihre Selbstbegrenzung hinausgegangen ist. Und ich glaube, an diesen Punkt kommen wir immer mehr, wenn wir so auf die Welt gucken. Und das stellt zum Beispiel auch einen schönen Link her, jetzt betrachtet aufs Magazin, zu der Arbeit, die Barrett Brown macht und die er in seiner Studie über Führungskräfte auch ihren Ausdruck findet. Weil Barrett Brown hat auch eindeutig herausgefunden, dass die Führungskräfte, die mit all diesen Herausforderungen schon anfangen, konstruktiv umzugehen, dass die eine ganz andere Bewusstseinsweite haben und auch so ein ganz anderes Gespür dafür, was es bedeutet, sich selbst zu entwickeln als Mensch. Und ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, der heute der spannendste überhaupt ist, zu sehen, wir alle sind in unserem Menschsein, in unserer Entwicklungsfähigkeit gefragt, weil da sind wir dann nicht mehr nur bei diesem Punkt Verantwortung, der ja oft so auch so eine gewisse Schwere mit sich bringt. Hilfe, ich muss Verantwortung übernehmen. Das klingt immer nach Anstrengung und ist es natürlich auch auf eine gewisse Weise. Aber gleichzeitig zu sehen, und Barrett Brown beschreibt das auch sehr lebendig so in seiner Sprache, wie toll es sein kann, sich wirklich zu entwickeln und auch wahrzunehmen, ich entwickle mich und da entwickelt sich im Ganzen etwas.
Und er hatte in seiner Studie auch schon etwas sehr Bemerkenswertes hier festgestellt, und das hat ein bisschen auch mit dem zu tun, was du mit der Alanus Hochschule jetzt mit angesprochen hast, nämlich dass diese Führungskräfte, die hier wirklich aus seiner Sicht hier einfach die am weitesten entwickelten Kapazitäten entwickelt haben, wirklich führen zu können. Und er hat da auch eine Methodologie angeführt, wie er das entscheidet. Also da ist ein starker wissenschaftlicher Hintergrund, wie er zu solchen Kriterien kommt. Dass interessanterweise diese Menschen, er hat das ziemlich radikal formuliert, durchgehend so etwas wie eine spirituelle Praxis haben. Er hat gesagt, die muss nicht unbedingt explizit sein, obwohl viele auch meditieren, aber Praxisform und sei es irgendwie etwas Joggen oder wo man zu sich kommt, Naturerfahrungen, Formen von Lebenspraxis, die es ihnen erlaubt, ich würde mal sagen, zu einer inneren Ruhe, zu einer inneren Weite und zu einer auch Gelassenheit gegenüber all dem, was sie fordert, zu kommen. Das heißt, da werden auf einmal Qualitäten verlangt, die sind gar nicht direkt sachorientiert. Und das hat eine ziemliche Parallelität, was offensichtlich diese künstlerischen Qualitäten, die an der Alanus Hochschule hier eben in Kombination mit wirtschaftlichen Führungsqualitäten gleichzeitig gelehrt wird, zu tun, dass hier, ich würde mal sagen, intuitive Fähigkeiten eine immer größere Rolle spielen, um mit dieser Überkomplexität eine Kombination von Informiertheit und eines intuitiven Umgangs mit der Tatsache, dass diese Informiertheit immer eine Unterinformiertheit sein wird, zu tun hat. Das heißt, dass ich hier einerseits versuche, alle meine kognitiven Kräfte des Verstehens einer Situation zu entwickeln, aber andererseits auch eine tiefe Gelassenheit, wo ich mich auf etwas auch verlasse. Ich würde es jetzt in meinen Worten sagen, ich weiß nicht, ob der Brown das auch so formulieren würde, aber ich vermute fast ja, dass es hier etwas Transrationales als eine Führungsqualität mit ins Spiel kommt, einfach weil hier das Rational in den Griff zu bekommen, erstens zwanghaft ist und zweitens nicht funktioniert.
Und ich finde es interessant, weil ich habe im Moment, als du Führungsqualität sagtest, dann innerlich so ein bisschen gezuckt, weil mir da aufgefallen ist, wenn man es Führungsqualität nennt, und das ist es, läuft man wieder Gefahr, sie zielorientiert entwickeln zu wollen. Aber interessanterweise entsteht diese Art der Qualität aus unserem Menschsein und unserem natürlichen Wunsch, uns entwickeln zu können. Weil es ist sehr interessant. Wir haben im Heft auch einen kleinen Beitrag zu einer europäischen Studie. Die hat die Psychologin Dr. Ursula Wagner vom Coaching Center Berlin gemacht. Und die kommt bei der Betrachtung europäischer Führungskräfte auf ein ganz ähnliches Motiv, wie menschliche Entwicklung stattfindet. Die hat versucht, mit ihrer Arbeit mal herauszufinden, was ist Weisheit in der Führung? Und sie hat das gemacht, indem sie Führungskräfte selbst befragt haben, was sie an anderen Führungskräften weise sind. Und das Interessante ist, weil dadurch vermeidet man es, wenn man selbst eine Definition schon von Weisheit gibt, dann beziehen sich die Leute einfach nur darauf. Aber diese Führungskräfte haben von sich aus verschiedene Aspekte genannt, und da kamen nämlich ähnliche Fähigkeiten wie diese Intuition, diese Wahrnehmungsfähigkeit zu sehen. Es gibt Einflüsse, die kann ich nicht rational erklären, aber sie haben trotzdem einen Realitätsgehalt. Mhm. Und all diese Aspekte hat sie heraus destilliert, die sind für Führungskräfte auch schon als Weisheit und als Führungsqualität wahrnehmbar. Weil ich denke, das ist kulturell auch nochmal wichtig. Wir können uns hier sehr eloquent über diese neuesten Trends unterhalten, aber wie real sind sie denn in der Welt, in der Kultur schon ausgeformt? Und Frau Wagner hat herausgefunden, dass im Kern wohl schon um die 30% der Führungskräfte solche Weisheitsqualitäten haben. Und diese Weisheitsqualitäten entwickeln sie nicht etwa in ihrem Arbeitskontext in Unternehmen, sondern die speisen sich wirklich, wie du gesagt hast, aus Initiativen wie zu meditieren, sich einfach für Philosophie zu interessieren, das Leben zu hinterfragen. Also lauter solche allgemein menschlichen Fähigkeiten, von denen man bis vor wenigen Jahren noch gesagt haben, das ist unprofessionell und hat im Business nichts zu suchen. Und jetzt auf einmal merken wir, nein, es ist genau umgekehrt. Wir brauchen genau diese Fähigkeiten. Und ich glaube, da merken wir auch wirklich, um welche Art von Paradigmenwechsel, um wirklich ein Shift es hier anfängt, sich zu drehen und wie wir es überhaupt auch erst anfangen sehen zu können.
Ein Begriff, der, auf den wir von verschiedenen Seiten immer wieder gestoßen sind, auch der Frederic Laloux hat den gebracht, auch der Braun hat den gebracht, sind die lebendigen Systeme. Und ich glaube, dass das so im Verständnis, wie kann man denn heute in einer entwickelten Weise sich engagieren, Verantwortung übernehmen, anscheinend eine große Rolle spielt. Und es ist auch ein Begriff, der intuitiv, zumindest für mich, sehr viel erklärt, ja? Weil lebendige Systeme sind eben keine großen Uhrwerke, die man versucht zu analysieren, sondern manche anthroposophisch orientierte Denker würden sogar so weit gehen, andere würden wahrscheinlich nicht so weit gehen, aber es hat zumindest intuitiv auch eine Kraft, die sagen, so ein Unternehmen oder so eine Organisation ist ein eigenes Wesen. Und ich muss dieses Wesen verstehen. Und auch wenn man jetzt nicht so weit geht, wie es Anthroposophen formulieren wollen, das als eigenes Wesen zu formulieren, als lebendiges System oder Leben, da ist etwas, wo es offensichtlich wird, ich brauche eine intuitive und bewusstseinsmäßige Beziehung zur Lebendigkeit dessen, was die Firma, der Verein, das Unternehmen, die Organisation ist. Also da ist eines, da ist dieses technische Verständnis und das brauche ich auch, aber es ist was ganz anderes, das wirklich als ein lebendiges Ganzes an mich ranzulassen. Und wenn ich das ging mir zumindest, wenn ich das wirklich an mich ranlasse, das braucht's, dann wird es auf einmal offensichtlich, dass all diese intuitiven Fähigkeiten, die es braucht, die dann einfach mit Kunst, mit Meditation, aber auch mit mit tiefen Fragen beschäftigen, sei es philosophischen oder Lebenssinnfragen, dass das meine Sicht auf diese Lebendigkeit dessen, womit ich hier Arbeit oder indem ich hier drinnen bin, einfach öffnet. Und dass es mir erlaubt, hier einfach nicht nur ein Ding zu sehen, das ich eben wie ein Uhrwerk analysieren kann, sondern etwas, das in seiner Lebendigkeit, in seiner Wesenhaftigkeit etwas ist, mit dem ich in einer lebendigen Beziehung stehe. Und dieses mit dem Ganzen, also mit dem System in einer lebendigen Beziehung stehen, also als ganzer Mensch, nicht nur als denkender, kognitiver Mensch, sondern als ganzer Mensch in Beziehung stehen, in einer empathischen Beziehung, in einer tiefen Beziehung, ich würde sogar sagen, in einer spirituellen Beziehung, ändert meine Führungsqualität, meine Fähigkeit hier wirklich verantwortlich Teil des Lebensprozesses dieses Ganzen werden zu können. Das hat für mich unheimlich viel ausgelöst, diesen kritischen Element wahrzunehmen, was, glaube ich, auch diese Sichtweise ist, die von vielen hier betont wird.
Und vor allem, es führt ja auch in mir selbst dann zu einer ganz anderen Durchlässigkeit, weil ich dann eben nicht mehr nur Betrachter sein kann, sondern auch immer das Ganze schon mit bin. Und das bringt eine ganz neue Sensibilität und auch Verletzlichkeit in dieses ganze Spiel. Und ich glaube auch darin, in dieser Verletzlichkeit liegt auch ein großer Schlüssel, warum die Wirksamkeit dann auf einmal eine andere wird. Weil in dem Moment, wo ich wirklich in dieser Art, man kann schon sagen, der Hingabe bin, indem ich erkenne, ich bin tatsächlich auch dieses Ganze, dieser Organismus, dieses Unternehmen, dann wird Verantwortung auch nicht mehr zu etwas Veräußerlichtem, was ich übernehme, sondern dann kann sich Verantwortung durch mich entfalten. Und das verändert wirklich das Ganze in der Welt sein und damit auch die Möglichkeit dessen, was das Handeln an sich bewirken kann. Weil, und das kommt auch an dem Beispiel, das Mike in seinem Artikel bringt, wo er wirklich erklärt, wie dieses Führungsmodell von Growth River diese verschiedenen Stufen durchläuft. Dieses, dass Menschen ein selbstverantwortliches, sich selbst organisierendes Team werden, das setzt genau diese Änderung meines Schwerpunkts als Mensch voraus. Und auch dieses sich verabschieden von Vorstellungen und dieses Überwinden von Trennung. Und das Schwierige ist wirklich, wir sind alle sehr reife Individuen und merken auf einmal, dass aber diese Individualität als Getrenntes nicht mehr funktioniert. Und aber jetzt wirklich diese Bewegung zu machen, das Ganze zu werden, das ist nichts, was einem einfach so gegeben ist. Und ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass es etwas ist, was man einfach so jetzt im Arbeitsalltag lernen kann, sondern das ist wirklich so eine große Frage an die Welt und unsere Zeit, an das Bildungssystem, an unsere Kultur zu sehen. Wir sehen jetzt hier so die ersten Knospen und wir merken, es funktioniert. Das ist ja auch wesentlich. Es funktioniert und macht eine neue Qualität in der Welt möglich. Und die nächste Frage ist dann aber, ja, wie können wir und wollen wir das überhaupt, das weiter in uns als Menschen und als Kultur entwickeln?
Ein Beispiel, bevor wir auch jetzt dann die Hörer und Hörerinnen mit ins Gespräch mit reinholen, möchte ich noch anführen, auch aus der Recherchearbeit, weil es so aus der Mitte des Integralen kommt und mich von dem her sehr betroffen, berührt und auch eigentlich inspiriert hat. Peter Mary, der ein Engländer, der in Holland lebt und dort das Center for Human Emergence mitgegründet hat. Also das ist die Organisation, die sehr stark mit Spiral Dynamics, mit Don Beck's Spiral Dynamics Arbeit zusammenhängt und der in Europa wirklich einer der Vordenker von integralen und evolutionären, gerade auch auf Spiral Dynamic ausgerichteten Modellen ist, hat in dem Gespräch mit ihm seine eigene Entwicklungsgeschichte reflektiert, wie er aus dem integralen Denken kommend mit den Wilberschen Modellen und mit den Entwicklungsmodellen von Spiral Dynamics, mit dem er mit Organisationen in Holland als Coach intensiv gearbeitet hat, auf eine Grenze persönlich gestoßen ist, wo er gesagt hat, und das ist ähnlich, was du vorher formulierst, das sind alles ganz spannende Konzepte, aber in sich als Bewusstseinshaltung, er hat ein sehr spannendes Wort verwendet, gesagt, ist das eigentlich ein Ingenieursbewusstsein. Ein Ingenieursbewusstsein, wo man schaut, so als Coach und als Spiral Dynamiker oder als Integraler, an welchen Schräubchen muss ich denn drehen, damit irgendwie das ganze Getriebe irgendwie doch noch, das Ganze ist sehr systemisch, sehr ganzheitlich, aber es ist im Prinzip der Blickwinkel drauf. Seine Wortwahl meines Erachtens wirklich sehr eindringlich gewählt, ist Ingenieursbewusstsein. Was es braucht, er nennt das Feldbewusstsein. Und das hat sehr viel genau mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast. Das heißt, ein intuitives Gewahrsein dessen, was ich kognitiv auch versuche zu verstehen. Es geht ja nicht darum, dass ich es kognitiv nicht verstehen soll, sondern dass kognitives Verstehen allein nicht ausreicht. Es braucht auch ein intuitives Gewahrsein, dass Arbeitsfelder sind. Und dass das eine lebendige Realität ist, die ich auch aus dem Innen heraus in die Wahrnehmung bringen kann und dadurch viel kompetenter qualifizierte Entscheidungen treffen kann. Das sind so alles Aspekte, die in die richtige, die in die gleiche Richtung sich entwickeln, wo in der Arbeit an diesem Magazin, wir, glaube ich, auch gemeinsam wirklich auch zu Schluss gekommen sind, da ist etwas, was versucht, auch hier einen weiteren Schritt zu gehen in der Art und Weise, wie man über Organisationen, über Zusammenarbeiten und auch über Führungsqualitäten nachdenkt.
Absolut. Und ich denke auch, dass das wird mir jetzt noch mal so klar, wenn ich versuche, mir die Konsequenzen auszumalen. Und da ist, glaube ich, das Beispiel von Peter Mary sehr, sehr plastisch. Nach wie vor wird Führung hauptsächlich in der Arbeitswelt gesehen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie kann ich in solchen Kontexten wirklich auch diese Spielwiese eröffnen, die das Ausprobieren dieser Art von Wandel braucht, weil Peter Mary beschreibt wirklich diese Art der Transformation in ihrer existenziellen Dimension. Es verändert unser gesamtes Selbstbild mit und das muss auch so sein, weil das die Augen sind, die versuchen zu sehen und die Sinne, die versuchen das alles wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir wirklich alle, ungeachtet unserer konkreten Rollen im Alltag, gefragt und angesprochen sind, weil das ist im Kern etwas, was wir unter allen Bedingungen, in allen Kontexten, wenn wir uns daran erinnern, immer wieder versuchen können, auszuprobieren. Das ist eigentlich wirklich eine Lebenshaltung, die wir kultivieren können. Und alleine, um sich in diesen Strom des Lebens auf eine neue Weise hineinfallen zu lassen, ist es, glaube ich, diese Sache auch wert, all diese Impulse weiter in sich zu bewegen.
Sie haben schon einige Fragen per E-Mail hier erreicht. Ich möchte gerne eine vorlesen, wo ein Hörer schreibt, ist es so, dass es heute eine allgemeine Ökonomisierung aller Lebensbereiche ist es so, dass heute eine allgemeine Ökonomisierung aller Lebensbereiche stattfindet? Man spricht heute beispielsweise davon, dass man in Liebesbeziehungen Beziehungsarbeit macht oder dass man im Todesfall Trauerarbeit leistet. Deutet die Führungsthematik darauf hin, dass wir bald aufgefordert werden, das eigene Leben in organisatorischen und systemischen Bezügen wahrzunehmen und zu reflektieren? Wird daraus ein Zuwachs an Innerlichkeit erwachsen oder besteht dabei nicht auch die Gefahr, dass man Inneres veräußert und damit Entfremdung erzeugt? Ich bin gespannt, wie ihr als spirituelles Magazin dieses Thema anpackt.
Ich glaube, da sind wir alle gespannt. Ich finde, die beschriebene Gefahr, die ist natürlich immer real gegeben, dass wir einfach versuchen, neue Ideen in den alten Kontexten weiter zu funktionalisieren. Aber ich glaube auch, dass wir, weil es ist ja allein schon ein Indiz, dass sich eine solche Frage jetzt stellt, dass man diese Funktionalisierung wahrnimmt und sich eben fragt, wird das alles immer so weitergehen? Und ich glaube, das sind immer so diese Momente, wenn man sich auf diese Art der Frage schon einlässt, dann öffnet sich eigentlich auch schon die Möglichkeit für die Antwort einer anderen Qualität.
Und auf die Frage am Schluss bezogen, wie wir das als spirituelles Magazin anpacken, unser Versuch war ja genau das Umgekehrte zu machen, nämlich dort, wo überall instrumentelle Verhältnisse vorherrschen, eben in der ökonomisierten Realität, zu zeigen, das ist nicht die Art und Weise, mit der wir wirklich mit Realität am besten umgehen können. Auch hier, wo anscheinend instrumentelles Verhalten, das Nonplusultra ist ein sich einlassen, dass es eigentlich eine lebendige Realität ist, eine Beziehungsrealität ist, dass hier es nicht nur auf instrumentelle Vernunft ankommt, sondern auf ein Gewahrsein, dass alles, auch wenn wir miteinander arbeiten, es ein lebendiges Ganzes ist, dass ein Ganzes mit allen spirituellen, persönlichen, emotionalen, all diesen Dimensionen hat und dass ich nur aus der Ganzheit heraus wirklich die Tiefe des Verstehen kann, was es auch bedeutet, miteinander zu arbeiten. Das heißt, unser Ansatz war eigentlich nicht, persönliche Beziehungen zu ökonomisieren, sondern ökonomische Beziehungen in eine Lebensganzheit einzubringen und zu sehen, dass hier eigentlich auch bei sehr tiefdenkenden Menschen, die diese Themen sich anschauen, dieser Bereich gerade sehr sichtbar wird.
Und gleichzeitig auch zu sehen, dass jetzt Spiritualität per se auch keine Lösung ist. Das ist sowas, was ich aus meinem Gespräch mit Ursula Wagner mitgenommen hat, weil die hat in ihrer Untersuchung festgestellt, dass zwar viele der weisen Führungskräfte durchaus meditieren, aber dass, wenn man diese Wirkfaktoren, die wirklich für diesen weiteren Blick, den du gerade beschrieben hast, maßgeblich sind, da Meditation nicht der alleinige ist und Meditation alleine auch nicht reichen würde. Also dieses über sich selbst hinausgehen, sondern es ist wirklich, es fängt an, dass ich all das, was schon in der Welt ist und als für sich absolutiertes scheitert, dass das anfängt, sich auf eine neue Weise und in neuer Lebendigkeit neu zu kombinieren.
Eine zweite Frage. Seid ihr bei eurer Recherche auch auf Praxisbeispiele gestoßen, wie eine neue Führungskultur, wie ihr sie beschreibt, konkret umgesetzt wird?
Jede Menge. Also da muss ich jetzt unbedingt mal den Artikel von Mike Kauschke ins Spiel bringen. Wir haben diesen Sommer, als wir Weltmeister geworden sind, ein wirkliches Paradebeispiel erlebt, nämlich unsere Fußballnationalmannschaft. Und ich denke, da hat sich auch sehr plastisch gezeigt, dass es nicht nur ein Bundestrainer ist, der eine Mannschaft zum Sieg führt, und dass gleichzeitig aber auch eine Mannschaft ohne Trainer es alleine auch nicht schaffen würde, sondern dass da wirklich wache Menschen und Menschen, die auch bereit sind, wirklich etwas zu geben und sich auch wirklich in ihrer Ganzheit in etwas hineinzuwerfen und auch zu kämpfen, dass aus dieser Gesamtgemengelage was wirklich Großes werden kann.
Ein anderes praktisches Beispiel, das wieder Frederik Laloux in seinem Buch beschreibt, ist eine große holländische Organisation von Hauspflegekräften, also von Krankenschwestern und Pflegern. Das ist eine große Organisation von, ich glaube, 6.000 Mitgliedern, die Hauspflegedienste in Holland organisieren und die das auf eine völlig andere Weise tun, als normalerweise solche großen Pflegeorganisationen organisiert werden würden. Er hat das so plastisch dargestellt in dem Buch, dass der Leiter von dieser Organisation statt von irgendeinem großen Büro eher von seiner Couch aus mit dem Laptop leitet. Ein Leitungsstil, den er macht, ist zum Beispiel, dass er mit Social Media, also ich glaube nicht, dass es direkt Facebook Social Media sind, aber Facebook ähnlichen Social Media arbeitet, wo ganz konkrete Problemstellungen, Lohnerhöhungen, Überstundenregelungen eher sozusagen in den Raum der gemeinsamen Intelligenz reinstellt und einfach die Leute fragt, was ihr denkt, und hier Lösungsvorschläge bringt, als derjenige, der hier auch die Verantwortung am Schluss dafür trägt, aber viel einfach hineinhört, was hier gemeinsam an Kreativität entsteht und dadurch auch diese neuen medialen Möglichkeiten, dass wir ja unsere Intelligenzen auf eine Art und Weise zusammenstecken können, wie wir es bis jetzt nie konnten, wo Solalu in diesem Buch Entscheidungen, die sonst Wochen, Monate dauern, manchmal in 24 Stunden zu einer kreativen Lösung kommen, weil sie einfach gemeinsam koordiniert und auch designt von ihm als Leiter so in den kollektiven Raum eingebracht werden, dass hier eine andere Umgangsweise möglich ist. Hast du noch einen?
Nee.
Dann noch eine letzte Frage vielleicht. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wenn ich euch richtig verstehe, gehört ein gehöriger Schuss bewusster Intuition zur modernen Führerschaft. Aber war das nicht schon immer so?
Also ich tue mich, glaube ich, ein bisschen schwer, einfach keck zu sagen, es war schon immer so. Weil ich glaube, vom heutigen Standpunkt aus kann man leicht, wo man anfängt, es als mögliche Lösungsqualität zu entdecken, das Gefühl entwickeln, es war tatsächlich schon immer so. Ich glaube, diese Qualität braucht es erst seit einer gewissen Zeit, weil sich die Frage vorher so noch gar nicht stellen konnte. Also wenn wir einfach nur mal radikal zurückgucken, wie früher das Leben organisiert war. Es war nicht so komplex und die Herausforderung war nicht so groß und deswegen waren wir in unserem Menschsein nicht in solch einer Weite gefragt. Und gleichzeitig gab es immer schon die intuitiven Geister, die in ihrer Zeit ein strahlendes Licht waren und teilweise nicht nur Jahrzehnte der Zeit voraus waren, sondern Jahrhunderte. Und ich glaube auch, ich bin gerade deshalb so verhalten, weil die Ideen, die wir versuchen im Heft zu explorieren, die haben eine unwahrscheinliche Kraft und vieles an diesen Ideen hat, wenn man darüber liest, einen gewissen Grad an Vertrautheit. Und ich würde gerne den Blick ein bisschen darauf lenken, ja, es braucht diese Intuition, aber ja, wir sind auch gefragt, diese Intuition zu entwickeln.
Wenn ich da einsteigen darf, ich glaube, das ist der springende Punkt. Intuition ist nicht Intuition. Ja, es hat immer Intuition gebraucht, aber Intuition hat immer etwas mit meiner Identität und mit meinem Bewusstseinsfeld zu tun. Wenn das, sagen wir, ein guter klassischer Unternehmer hat eine Intuition gehabt, ich würde nicht sagen, dass er das, was wir hier versucht haben zu beschreiben, große soziale Systeme als ein bewusstes Feld wahrzunehmen, das jetzt über seine individuelle Wahrnehmung hinausgeht, dass das die klassische intuitive Leistung war. Ich glaube, dass man nicht den Fehler verfallen darf, einfach Intuition mit Intuition gleichzusetzen, weil es gibt eine Intuition, die hält komplexe Zusammenhänge mit. Oder es gibt eine Intuition davor, also bevor man überhaupt komplexe Zusammenhänge sieht. Wir reden eigentlich die Intuition, die all diese kognitiven Realitäten mithält, aber nicht im Kognitiven stecken bleibt. Es ist sozusagen Intuition, dann gibt es ein kognitives Verständnis und dann gibt es vielleicht, und das, glaube ich, zeichnet sich ab, eine intuitive Synthese dessen. Und etwas, was wir hier gar nicht viel angesprochen haben, obwohl es eine große Rolle auch im Heft spielt, Feldbewusstsein. Das heißt, diese Zusammenhänge auch eben als Feld intuitiv wahrzunehmen, in der Komplexität, die wir auch kognitiv halten, ist eine Fähigkeit, die was radikal anders ist als alte Formen von Intuition. Und insofern, ja, Intuition gab es schon immer, aber auch Intuition entwickelt sich. Und wir sprechen hier von, denke ich, neuen Formen von Intuition.
Und zwar von solchen, die in permanenter Bewegung sind.
Exakt. Wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben nur ein paar Stichworte eigentlich zu diesem Magazin angesprochen, auch nur zum Hauptthementeil. Es gibt hier noch viele andere spannende Sachen, die man ansprechen könnte. Man kann das Magazin allerdings auch lesen.
Unbedingt.
Man kann es sogar abonnieren. Das ist etwas, wo wir auch sehr darum bitten würden, weil das ist sozusagen eine Riesenunterstützung für uns, hier mit Abonnenten zusammen auch diese Arbeit halten zu können. Die Abonnenten haben auch den Vorteil, dass sie das Magazin schon nächste Woche bekommen. Nächste Woche wird es den Abonnenten zugestellt. Die, die es nicht abonniert haben, müssen noch eine Woche länger warten. Dann ist es auch über den Kiosk erreichbar. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, wir haben ein Interesse geweckt an diesem Thema Führung neu denken. Uns hat es wirklich 3 Monate lang intensiv beschäftigt und inspiriert. Und ich glaube und hoffe, das Produkt, das rausgekommen ist, das Magazin, hat auch die Grundlage hier, Inspiration und Gedanken liefern zu können. Wir würden uns sehr freuen und auch über Feedbacks, was das bei Ihnen vielleicht auslöst.
Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.